Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, mein heutiger Gast hält, glaube ich, den inoffiziellen Rekord für versemmelte Führerscheinprüfung. Da sprechen wir gleich noch drüber. Das macht aber überhaupt nichts, weil sie ein so großes Herz hat und eine so tolle Sängerin und tolle Moderatorin ist, dass jeder, der möchte, dass sie zu ihm oder zu ihr kommt, sie so oder so überall auf der Welt abholen würde. Ich freue mich sehr über Besuch heute in meinem Podcast-Bett von Kaya Lass. No. Hallo
Pascal, danke für diese wunderschöne Rampe. Ich fühle mich sehr geehrt.
Ja, und ich fühle mich sehr geehrt, dass du dich hier mit ins Bett legst und dieses Podcast-Projekt unterstützt. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich frage mich wirklich, woher du das mit den Führerscheinprüfungen noch weißt.
Da
gab es auch kein Internet.
Nee, aber du hast es erzählt. Und da können wir jetzt auch mal kurz für Transparenz sorgen. Also für alle von euch, die Kaya gar nicht kennen sollten. Wir beide kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben jahrelang zusammen Radio gemacht bei der Welle Nord. Du ja auch immer noch. Mhm. Du bist bei der Welle Nord noch, bei NDR1 Niedersachsen. Früher hast du als Chaos-Kaya bei Delta Radio moderiert. Also ich bin schon viel länger Fanboy, als ich selber überhaupt Radio gemacht habe. Und bei der Welle Nord hast du es meinem Gespräch mit mir erzählt.
Ach, guck mal, ich liebe Menschen, die sich Kleinigkeiten merken können.
Ihr vermeintliche Kleinigkeiten. Also ich habe jetzt gesehen, du bist mit dem Auto hier, das heißt, du hast den Führerschein mittlerweile.
Ja, und ich würde auch behaupten, dass ich eine gute Autofahrerin bin. Okay. Also ich bin jedenfalls nicht zögerlich oder ängstlich, aber tatsächlich, ich mag es kaum sagen, aber jetzt reden wir ja drüber und es ist ja auch ewig lange her, verjährt, wird man heute sagen. Ja. Aber ich glaube, ich bin 6-mal durch die praktische gerasselt und dann auch noch mal 6 oder 7 Mal durch die Theorie. Ja. Denn damals musstest du ja noch mal eine Pause machen zwischendurch. Lange her.
Die Älteren erinnern sich. Ja. Wobei ich sagen muss, bei mir war das auch noch so und ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, ich bin auch einmal durchgerasselt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob es Streber gibt, die es beim ersten Mal geschafft haben oder auch ihr ein paar Versuche gebraucht habt. Ich habe damals, weil du das gerade ansprichst, die theoretische und die praktische Prüfung nämlich an einem Tag gebucht. Oh. Man musste dann natürlich auch für die praktische Prüfung schon den Prüfer bezahlen im Vorfeld, bin dann aber durch die Theorie gerasselt und dann kam es gar nicht erst zur praktischen Prüfung.
Oh.
Also insofern, und meine Mama hat das damals bezahlt, da durfte ich mir zu Hause was anhören.
Ja, aber guck mal, das war ja mein Problem damals. Ich habe alles selbst bezahlt und habe damals tatsächlich meinen ersten Kredit aufgenommen. Wirklich, ist kein Witz. Tatsächlich, ich bin mit 19 oder 20 ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 20, 21, ja, bin ich wirklich zur Bank und glaube ich habe 20.000, was war denn das? Ich glaube, es waren noch Mark. Ja. 20.000 Mark aufgenommen und hätte nie gedacht, dass ich das wirklich mal selber
verbrate. Ja, oh Mann. Ja, wann war das? Also bei mir war es 1999, glaube ich.
Das klingt so weit weg. Oder 1999.
Ja, aber wenn die Leute sagen, du hast es mit 21 gemacht, sagen die, hast gerade mal 10 Jahre her bei dir.
Oh Gott, Charmeur.
Ja, und wir beide haben uns ja jetzt dann 2,5 Jahre tatsächlich gar nicht gesehen.
Ja.
Also auch unfassbar, wie die Zeit so verrennt. Und was ich dich gerne mal fragen wollen würde, weil natürlich geht es hier in dem Podcast auch immer mal wieder um die MECFS-Erkrankung und auch um die Kopfgelenksinstabilität. Aber ich habe schon oft gesprochen mit Betroffenen, die selbst die Erkrankung haben, mit Ärztinnen und Ärzten, mit Notärzten, mit Angehörigen war auch immer großes Thema. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie das sich für einen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin anfühlt. Aus deiner Perspektive, als du das damals erfahren hast, was hat es mit dir gemacht?
Also ich bin wahnsinnig geschockt gewesen, weil ich ja auch mitbekommen habe, wie es dir geht. Also ich denke, da kann ich für all unsere Kollegen sprechen und auch für viele Hörer. Denn viele haben sich gefragt, Mensch, wo ist denn Pascal abgeblieben? Viele haben kein Instagram, kein Facebook. Und so viel ist tatsächlich auch nicht durchgesichert. Das war wirklich schockierend, weil man ja anfänglich gar nicht wirklich wusste, was überhaupt los ist. Mhm. Die Krankheit ja eben auch nicht in aller Munde ist, obwohl, und das habe ich von dir gelernt, die ja schon seit 1969 gelistet ist, nur eben da noch nicht so viel geforscht wurde. Und gerade wenn man von einer Krankheit hört oder von einem Syndrom, was jetzt nicht so bekannt ist, dann ist das erstmal beängstigend, gerade wenn man wenn man eben gehört hat, was du alles nicht mehr kannst. Und wenn ich ehrlich bin, ich hoffe, ich darf das auch ansprechen.
Alles.
War das Erste, woran ich gedacht habe, oh mein Gott, das war mein Handy.
Das macht nichts, alles gut.
Das war meine Achtsamkeit hier, die ich mir immer wieder, immer schöne Sprüche.
Wenn du magst, können wir gleich noch ein paar Atemübungen machen oder sowas. Also.
Nee, so aus damit. Ja. Wie finanziert er sich jetzt? Denn das ist, und so offen, glaube ich, können wir auch reden, in unserer Branche nicht ganz einfach. Nein, wir können es auch beim Namen nennen, es ist schwierig.
Ja, die meisten, die auch im Öffentlich-Rechtlichen, im Privat, es ist ja manchmal ein bisschen anders noch im Privatfunk, aber die meisten im Öffentlich-Rechtlichen verdienen dann Geld, wenn sie arbeiten. Mhm. Also sind freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Und das war bei mir auch nicht anders. Es ist ja auch ein Problem, was alle Betroffenen kennen, worüber wir auch zum Glück schon häufiger gesprochen haben und was auch einfach ein großes Thema sein muss, weil wir, selbst wenn es Medikamente gibt oder das in die Forschung kommt und mehr Ärztinnen und Ärzte davon erfahren, haben die Leute deswegen immer noch keine Erwerbsminderungsrente oder einen Pflegegrad oder Grad der Behinderung. Das heißt, es muss auch in den Versorgungsstrukturen sich was verbessern. Und ich habe einfach das Glück gehabt, noch privat versichert gewesen zu sein. Also der NDR hat ein paar Tage Krankentagegeld gezahlt. Und dann ist meine private Krankenversicherung eingesprungen. Als ich dann aber als berufsunfähig erklärt wurde, hat sich auch das verändert. Und dann steht man dann da. So, ne? Und jetzt hatten meine Frau und ich das große Glück, in Anführungsstrichen, dass wir noch ein Erbe zur Verfügung hatten.
Mhm. Finde ich toll, dass du das so offen erzählst.
Ja, weil ich halt einfach, gehört ja beides zur Wahrheit. Mhm. Es gibt Menschen wie mich, die einfach das Glück haben, dass irgendwie finanzieller Spielraum ein Stück weit da ist. Man weiß ja auch nicht, wie lange dauert das Ganze. Mhm. Ich habe auch am Anfang gedacht, vielleicht ein paar Wochen oder so oder Monate, als ich mich noch nicht damit auskannte. Das heißt, es gibt ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber die meisten Menschen, das Gros hat eben diese Möglichkeiten nicht und deswegen ist das auch was, warum das Thema ja so in die Öffentlichkeit muss, dass die Leute wissen, wie unfassbar schwierig das ist, dass du nicht nur gegen so eine Erkrankung ankämpfst, die schlimm ist und für die es bisher keine Therapie und keine Heilung gibt, sondern auch noch gegen dieses Sozialsystem ankämpfst die ganze Zeit.
Ja.
Und das ist ja auch, kurze Triggerwarnung an der Stelle, auch wenn das Thema nicht neu ist, aber mit auch ein Grund, warum so viele Menschen, auch so viele junge Menschen sich teilweise das Leben nehmen.
Ich habe das schon mitbekommen, auch in meinem Dunstkreis, in meiner Bubble, wie man ja auf Neudeutsch heute sagt. Ich habe auch zwei Freunde im engeren Freundeskreis, die von denen ich glaube, dass sie nah dran sind an dem an dem Syndrom, aber ja, dass einfach viele Ärzte noch nicht wirklich informiert sind. Gut, die wohnen jetzt nicht in den großen Metropolen, aber man kommt da einfach nicht weiter. Und ich glaube, man hat vielleicht auch Angst, diese Diagnose zu bekommen. Aber auf der anderen Seite wäre es ja nur gut, um dann zu wissen, gegen was man ankämpfen kann. Oder
ja, zumindest mal um Gewissheit zu haben, sich dann auch mit anderen Betroffenen auszutauschen. Nicht um jetzt, also es ist eh alles individuell, was auch Behandlungen, was Therapiemöglichkeiten anbelangt, alles, was gerade so getestet und ausprobiert wird. Ist ja ganz klar und wichtig, immer zu sagen, das, was der einen Person hilft, kann der anderen schaden. Mhm. Also das ist bei ME/CFS einfach ein riesengroßes Problem, dass es wahrscheinlich niemals die eine Therapieform geben wird, die wirklich allen Menschen hilft. Mhm. Aber umso wichtiger ist es halt eben, dass wir das Thema in die Öffentlichkeit bekommen, dass wir darüber sprechen. Es gibt ganz viele Ärzte, die sich mittlerweile damit auseinandersetzen und sagen, dann muss der Druck halt aus der Praxis kommen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so wahnsinnig toll, dass du zum Beispiel sofort gesagt hast, klar, du bist dabei, unterstützt dieses Projekt. Und ihr hättet das gerade mal sehen sollen, auch am Anfang, Kaya, total sweet, hat sich hingesetzt, hat sich mit dem Kugelschreiber noch ME/CFS in die Handfläche geschrieben, damit sie das behält und nicht durcheinander wirft. Ich habe noch gesagt, es gibt ja mittlerweile auch so moderne Medien wie WhatsApp. Kann dir das auch nochmal.
Hätte ich jetzt nicht raufgucken können. Nee, man liest es ja wirklich oft, ne? Aber ich habe, für was steht das nochmal, ME/CFS?
Myalgische Enzephalomyelitis.
Ja.
Also im Grunde genommen Entzündungen im Muskel- und Nervensystem.
Jetzt nervt es mich, jetzt mache ich es aber aus hier.
So viel zum Thema Achtsamkeit.
Guck mal, ich bin dankbar für die Schönheit der Natur, die mich immer wieder fasziniert. So, das sind immer so kleine Sachen, die jetzt, ich mach's mal aus hier.
Alles gut. Aber wir sind ja nicht live. Ich kann das herausschneiden. Ich muss aber, es aber nicht rausschneiden. Aber
eigentlich ja schön, weil es, das soll eigentlich immer nur einem sagen, dass man dankbar sein soll für das, was man hat. Und das hörst du ja auch oft, auch von deinen Talkgästen. Nur man ärgert sich über so viele Dinge und dann stößt man auf dich und dann sieht man so einen Kämpfer. Das ist wirklich, ja.
Ach, das ist lieb. Wahnsinn. Dankeschön. Wir haben uns ja vorhin schon mal ganz kurz über das Thema Resilienz unterhalten und Stärke. Das ist auch etwas, was ganz, ganz individuell ist,
ja.
Wo man, glaube ich, auch nicht sagen kann, ob man das jetzt lernen kann oder so, weiß ich gar nicht. Aber für mich, und das ist halt ganz subjektiv, ist es einfach so, ich werde ja auch oft als unverbesserlicher Optimist irgendwie bezeichnet, dass ich wirklich einfach glaube, dass es Therapien und Heilung geben wird und dass wir dann immer noch vielleicht ein paar schöne Jahrzehnte vor der Brust haben. Aber das betrifft halt mich und meine Schwere der Erkrankung sozusagen. Es gibt ja einfach so viele Menschen, denen es so unfassbar viel schlechter geht als mir. Und da würde ich mir niemals anmaßen, für diese Menschen irgendwie zu sprechen, auch wenn sie dann zum Beispiel eben die Entscheidung treffen, zum Beispiel einen assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen oder solche Sachen. Aber ich hoffe einfach, dass mit der Zeit jetzt dadurch, dass dieses Problem immer bekannter wird und die Menschen immer mehr Öffentlichkeit und Wahrnehmung bekommen, dass es auch dafür dann immer mehr Hilfe einfach gibt für Betroffene, auch von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die das Ganze natürlich begleiten, weil wer würde oder wem würde es mental nicht schlecht gehen in so einem Zustand irgendwie. Aber ich bekomme einfach wahnsinnig viel Unterstützung aus meinem Umfeld und auch in diesem Podcast ist ja was ich immer wieder merke, dass die Unterstützung durch Gäste wie dich ja einfach da ist und auch das macht einem ja Mut und immer wieder Hoffnung.
Eine Frage, die möchte ich ja auch tatsächlich gerne mit aufnehmen, weil die wahrscheinlich viele interessiert. Du hast es wahrscheinlich auch schon häufiger gehört, deine Follower ohnehin. Aber ich würde es gerne nochmal für die fragen, die neu dazugekommen sind. Du hörst doch sicherlich die Frage, Mensch, das wird doch bestimmt auch durch die Impfung ausgelöst. Da hast du sicherlich auch, so einiges sozusagen. Das ist man auch nicht komplett klar, ne?
Ja, naja, man weiß es einfach nicht. Also die Datenlage ist einfach zu dünn bis jetzt dafür und es ist unglaublich wichtig, dass wir darüber reden. Ich weiß, dass die meisten Menschen mit dem Thema nicht viel zu tun haben wollen und dass es natürlich auch ein Stück weit unangenehm ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und es steht völlig außer Frage, dass die Impfung auch wahnsinnig viele Menschenleben gerettet hat. Aber deswegen dürfen wir die Menschen, die vielleicht dennoch einen Impfschaden davongetragen haben, nicht liegen lassen. Das erwarte ich von unserem Gesundheitssystem und auch von unserer Gesellschaft, dass man sich auch um diese Menschen kümmert. Es wird aber natürlich noch eine ganze Zeit lang dauern, bis wir das wirklich auseinanderklamüsern können, was jetzt wozu geführt hat. Aber es ist ein Riesenthema und es ist super wichtig, dass wir darüber sprechen, ja.
Danke, dass ich das auch noch mit aufnehmen durfte. Ja klar, es ist super kontrovers. Wir hatten ja vorhin auch über das, ich bin ja auch kein Mediziner, aber über das Spike-Protein gesprochen, was bei jedem für unterschiedliche Symptome sorgen kann, ne? Für Entzündung im Körper oder auch nicht.
Das kann jedes Organ in Mitleidenschaft ziehen, tatsächlich. Aber genau, also das sind so die Dinge, an denen werden wir noch arbeiten müssen. Und deswegen finde ich einfach so wahnsinnig wichtig, dass die Menschen überhaupt erstmal wissen, dass es diese Erkrankung gibt und was die Themen sind, über die wir da sprechen. Weil wir natürlich auch jede Menge andere wichtige gesellschaftliche Themen haben. Das hat zum Beispiel unser Ministerpräsident Daniel Günther auch gesagt, als er hier im Bett lag.
Ja, stimmt. In der ersten Folge, ne?
Ja, genau. Das war mein Premierengast. Und der auch sagte, Mensch, ich würde natürlich alles an Budget und Haushalt, was wir haben, in die Erforschung dieser Erkrankung stecken. Aber dann kommen mal so und so viele Millionen, die wollen dann Geld für die Bildung haben. Dann kommen so und so viele Millionen, die wollen Geld für andere Verbände haben, für andere wichtige Themen. Und das steht ja auch alles völlig außer Frage. Aber das kann ja auch nebeneinander existieren. Und muss es auch, weil es sich auch irgendwie gegenseitig beeinflusst, wenn du dir überlegst, wie viele Menschen im Arbeitsmarkt fehlen durch diese Erkrankung. Von daher.
Ich finde es toll, dass du dich dann nicht aufgegeben hast. Wir hatten vorhin ja auch sehr viel über das Thema Humor gesprochen. Wir haben hier rumgelacht und rumgeflaxt und du sagtest, Mensch, noch wenn es keinen Humor mehr gäbe, dann könnte man mich begraben. Also, dass du trotz der Einschränkung den Humor nicht verloren hast und dich vor allem auch nicht aufgibst, nur mit dieser Idee dann eben auch an den Start gegangen bist, das ist wirklich toll. Ne? Also, und das kann man noch durch keine KI ersetzen. Das ist schön so.
Zum Glück nicht, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ohne ChatGPT wäre das Equipment vielleicht auch alles nicht so wie es jetzt ist. Ja. Also hat mir da bei der Planung auch durchaus schon ein bisschen unter die Arme gegriffen. Aber dieser Podcast ist ja, ich meine, wie gesagt, immer vorausgesetzt, dass man die Energie dafür hat, ist für mich ja auch einfach eine Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit.
Ja. Guck mal, und da schließt sich der Kreis hier mit den Achtsamkeitsübungen. Ja. Das ist ja eigentlich ganz, ganz schön. Obwohl KI mir schon ein bisschen, manchmal ein bisschen Sorge macht. Also meinem Fall ist das schon so, dass ich gerade erst vor 3 Tagen, gebe ich offen zu, wirklich geschluckt habe. Normalerweise habe ich in Studios Demosongs eingesungen,
ja,
die normalerweise dann eben auch für Auftritte dann gedacht waren. Und ja, da bekam ich jetzt von dem Aufnahmeleiter, ja nee, Mensch, hab ich jetzt in der Nacht 3 Stunden für gebraucht, habe mir die KI auch gefühlvoll bombastisch ausgespuckt. Doch, oh. Und das ist schon, also ich denk mir auch mal, Mensch, das ist super toll. Ich kenne auch die App, mit der man diese ganzen Songs selber kreieren kann. Ja. Ne? Das ist alles super süß, aber es ist für den Musikmarkt, für Sänger, auch glaube für Sprecher an sich schwierig. Ne? Weil, also selbst die ChatGPT-Stimme, die klingt ja schon wirklich täuschend echt.
Auf vielen Ebenen. Das sind ja nur die Dinge, die wir als Otto-Normalverbraucher benutzen können und dürfen, auch öffentlich und so, was wohl hinter verschlossenen Türen schon alles möglich ist in der Entwicklung oder so, ne? Aber übrigens finde ich ein ganz tolles Zeichen dafür, dass wir immer schon gut harmoniert haben, auch im Radio, beim Thema Überleitungen bauen, weil das ein Thema ist, über das ich unbedingt mit dir sprechen wollte, weil, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab ja auch gerade, das ging so ein bisschen auch durch die Medien, diesen Aufschrei der Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher, wo es dann teilweise hieß, gibt es bald bei Netflix nur noch die englische Originalfassung, weil die deutschen Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher streiken wollen, gegen KI halt eben und sagen, hey, wir lassen uns nicht so einfach von heute auf morgen ersetzen.
Mhm.
Ist ja eben aber auch ein Thema und ich kenne eben auch unter anderem die Station Voice von meinem Podcast, liebe Alette, liebe Grüße, die sowohl Synchronsprecherin ist, als auch Station Voice und halt auch eben Sängerin und auch sagt, auch in dem Bereich wird es ja immer mehr. Du hast es ja gerade so kurz angerissen, aber ich meine, du verdienst damit dein Geld, dein Lebensunterhalt, da wird einem schon mulmig, oder?
Ja, also mein Lebensunterhalt, den bestreite ich tatsächlich durch die Moderation.
Ah, ja gut, okay.
Also das ist die, das ist so mein
Wer weiß, wie lange das dauert, bis Moderatoren durch KI
genau ersetzt. Das ist es. Und ich gebe ganz offen zu, da habe ich auch wirklich Ängste. Ne? Also ich denke jetzt nicht, oh Mensch, das geht jetzt ewig so weiter. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich schon vor 20 Jahren, aber so lang bin ich ja eben auch schon beim Radio. Aber vor 20 Jahren, als ich anfing, hätte ich nie gedacht, dass ich das noch 20 Jahre länger machen würde. Schon damals dachte ich, Mensch, nur wie könnte man vielleicht nochmal umschulen? Ich war ja damals eigentlich auf der Schauspielschule, habe die aber abgebrochen für das Radio und habe das lange Zeit noch bereut, weil ich dachte, okay, was passiert, wenn die Stimme mal nicht mehr gebraucht wird? Also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mit 43 immer noch am Mikrofon sitzen würde. Live sieht es vielleicht nochmal anders aus. Ich glaube, die Menschen werden sich wahrscheinlich danach sehen, irgendwann wieder echte Menschen zu sehen. Aber ich überlege mir auch schon immer, ne, was man in Zukunft machen könnte, um Geld zu verdienen. Und es ist auch so ein bisschen kriselig manchmal, also dass ich schon dachte, so, oh Mensch, KI schön und gut, ist auch für mich hilfreich. Ich nutze das auch in vielerlei Hinsicht. Ne, wie kriege ich jetzt die Kloschüssel sauber ohne Chemikalien oder sowas?
Das ist ein schönes Beispiel.
Weißt du, wenn ich sonst immer meinen Bruder oder sonst wen gefragt habe, wo es mir dann peinlich war, weil ich immer einer, ne, einen blöden Spruch dann einfallen muss, gibt ChatGPT keine Wiederwahl.
Nee, das stimmt. So viel Urinstein hast du. Ja, aber genau das ist es ja. Ne?
Ja, genau,
das stimmt. Da wird nicht groß hinterfragt.
Nee, und das ist sein Für und Wider. Auch das eröffnet ja neue Möglichkeiten, ne? die KI-Welt. Aber klar, dass man jetzt das noch weitermacht, was man angefangen hat, das glaube ich jetzt leider nicht so. Ne?
Das sind ja so die Dinge, über die ich mir dann Gedanken mache. Welche Bereiche betrifft das denn in Zukunft noch und wo ist es wichtig? Und da denke ich aber immer...
Medizin.
Medizin
finde ich toll.
Super wichtig. Ja. Auch da im Übrigen, KI hilft schon bei der MECFS-Erkennung.
Ja, genau das habe ich nämlich auch ansprechen wollen. Genau. Ja. Da ist es wirklich super.
Ja.
Ich habe schon,
ja, da gibt es tatsächlich, ich glaube, eine der neuesten Studien jetzt von vor ein paar Monaten war, dass KI dazu in der Lage war, am Blut von Betroffenen im Vergleich mit gesunden Menschen mit einer Treffergenauigkeit von über 96% oder so, das zu identifizieren. Ja. dafür ist es natürlich absolut unerlässlich, egal ob Krebs oder was auch immer. Ich glaube, dass KI uns da gerade was Prävention angeht und so echt weit nach vorne katapultieren wird. Aber eben auch bei diesen Dingen, wo es um Kreativität geht, um einfache Verfügbarkeit, schnelle Verfügbarkeit. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja ein perfektes Beispiel dafür, dass er sagt, naja, du hättest halt kommen und machen können, aber ich konnte das mal eben schnell am Rechner machen und das hat irgendwie für mich genauso viel Bums.
Ja, genau. Noch mehr. Und ich, ich bin ganz ehrlich, das was
schlimm,
ja, das, was der Song, also die KI-Stimme, was die KI-Stimme gesungen hat, hätte ich gar nicht so singen können. Man hat mir immer gesagt, oh Mensch, Kaya, du bringst da so viel Gefühl rein. Ja, der sagt der KI, gefühlvoller. Und ich habe auch schon Songs erstellt, bei denen ich dachte so, wow, das berührt mich jetzt. Naja gut, das ist wie bei Comics oder Schauspielerei, da kriegst du die Gefühle ja auch transportiert. Ne?
Ich glaube, dass ein trotzdem wichtiger Punkt, und du hast es gerade so ein bisschen angerissen, weiter die Authentizität bleiben wird, also die Natürlichkeit. Es gab doch auch vor ein paar Jahren mal diese Hologramm-Auftritte von ABBA, als die nochmal auf Tour gegangen sind, aber selber dann nicht mehr persönlich, sondern es gab dann quasi eine Hologramm-Show sozusagen, genau, paar Jahre jetzt irgendwie. Da kann ich mich aber noch dran erinnern, dass die Leute, die da hingegangen sind und sich das angeguckt haben, gesagt haben, ja, das war zwar irgendwie schon cool, aber es fehlt dann halt doch einiges.
Ja.
So, ne? Und das ist ja das, was du gerade sagtest, dass die Leute sich doch wahrscheinlich dann in Zukunft eher nach Authentizität und Natürlichkeit sehnen werden.
Ja, oder dann eben auch sehen, wer live dann wirklich noch ein Virtuose ist. Ne? Also klar kannst du alles programmieren, gar keine Frage, aber du kannst kein Talent jetzt ohne Strom dann einfach herzaubern. Und ich glaube, dass das so auch kleine, feine Konzerte hoffentlich wahrscheinlich dann nicht aussterben. Ne?
Ich glaube
schon. Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Oder im Idealfall vielleicht baut man es dann insgesamt so, dass es ein guter Mashup ist. Also dass das unterstützend herangezogen wird, aber trotzdem die Natürlichkeit irgendwie erhalten bleibt. Und ich glaube, dass es auch immer noch, ich meine, wir kriegen doch alle einen Overkill von diesen ganzen Impulsen, die du den ganzen Tag bekommst. Ständig pläunkt das Handy. Selbst bei Achtsamkeits-Apps kann das passieren, dass sowas mal kommt. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es immer noch genug Menschen, die zum Beispiel auch sagen, ja, so ein Tablet ist zum Beispiel zwar cool oder ein E-Reader oder sowas, aber am liebsten habe ich trotzdem Papier und Bücher in der Hand.
Oh Mann, das ist so oldschool. Wir sind ja beide, welches Baujahr bist du nochmal?
81.
Ja gut, ich bin 83 und das klingt jetzt echt richtig. Alle anderen werden jetzt sagen, altback schon immer. Aber manchmal sehne ich mir echt so die Zeit zurück, indem man einfach hier den Kassettenrekorder angemacht hat, hier auf Rec und Play gedrückt hat, um die Songs aufzunehmen im Radio, wo du wirklich noch einfach die Leute angerufen hast, um zu fragen, kann Simone spielen?
Ja, genau, richtig.
Und um acht bist du zu Hause, bevor die Lampen ausgehen, bist du zu Hause. So, das hat damals auch funktioniert, ne? Aber es ist so.
Und auch ein lustiges Beispiel ist, wenn du jemanden anrufst heutzutage am Handy, ist ja oft eine der ersten Fragen, wo bist du? Früher bei Festnetztelefonen hätte es die Frage nicht gegeben. Da wusstest du bist bei dir zu Hause. Ja, also wo sollst du
sein? Dem langen Schnurtelefon. Ich glaube aber sowieso, dass wir wahrscheinlich in 20, 30 Jahren unter uns ganz viele Roboter haben, die wir irgendwann dann auch nicht mehr erkennen. So, ist der jetzt echt oder ist die echt? Also ich glaube, das wird irgendwann ganz...
Ja, aber das Gute wäre, dann brauchst du niemanden mehr nach der Kloreinigung zu fragen.
Ja, stimmt.
Weil dann hast du jemanden, der es im Zweifel einfach für dich schon längst gemacht hat.
Ja gut, aber du musst den ja auch noch prompten und den dann dazu bringen. Ne? Muss ja auch schon noch sagen, mach dies, das, jenes.
Brave New World. Schöne neue Welt. Da kann man mal gespannt sein.
Aber auf der anderen Seite, für uns ist das, was wir jetzt haben, normal. Aber ich habe ja so ein Rokoko und Barock-Spleen.
Ja, oder müsst ihr mal im Internet, weißt du, oder bei dir auf dem Instagram-Account mal Fotos gucken. Das sieht toll aus.
Also ich hab mal so ein Hidden Instagram-Kanal gehabt über Marie Antoinette und das 18. Jahrhundert und so weiter. Der ist jetzt ein bisschen stillgelegt, weil mir die KI dann auch zu schnell wurde und es einfach zu geile Sachen gab. Da habe ich einfach keine Zeit gehabt. Aber da denke ich mir dann manchmal, Mensch, wenn die damals unsere Welt von heute gesehen hätten, dass wir in einen kleinen Kasten reinsprechen und uns gegenseitig sehen können, die wären doch in Ohnmacht gefallen.
Hexerei.
Also, genau, Hexerei. Also ich will gar nicht wissen, was Cringes in 30 Jahren bereits für uns dann schon möglich sein wird. Ne?
Ja, oder Wahnsinn. Auch so diese Themen, also mal abgesehen davon, wie gesagt, trotzdem sucht bitte mal. Also Kaya mit dieser turmhohen Frisur ist einfach ein Anblick für die Götter. Aber
Fête Galante heißt dieses Fest. Also da kann man ist immer im Mai im Schloss von Versailles, also da, wo der Sonnenkönig auch getanzt hat. Und da tanzt man eben ganz authentisch eben auch in all diesen Roben. Ja.
Wahnsinn. Aber okay, dann stelle ich das nächste Thema nochmal kurz zurück, weil ich finde das so faszinierend, weil an solchen Orten, denke ich mir mal so, wenn diese Mauern, wenn diese Säulen Geschichten erzählen könnten, diese Energie, das spürt man da doch auch, oder?
Schon, also klar, man denkt sich dann auch so, wie sind die Geburten abgelaufen, die Feste, die ganzen Tragödien und was es da nicht alles am Hofe gab. Es ist schon wirklich toll. Wurde natürlich auch viel restauriert und verändert, aber ich meine, die Gemäuer sind ja nun mal so, wie sie damals auch schon waren, klar. Ja.
Das finde ich gerade spannend, so lerne ich auch noch mal ein bisschen was über dich. Ich versetze mich gerade in diese Zeit zurück und denke nach über Essen, über Tänze, über Musik und du fragst, wie sind da die Geburten abgelaufen?
Ja, einfach, nein, das ist krass, weil das war damals.
Schon klar.
Nee, ich hab wirklich gerade das Geburtszimmer vor Augen.
Ja.
Und ich finde es deshalb so krass, weil das damals quasi ein Massenevent war.
Ah, okay.
Weil jeder zugucken konnte. Also muss man sich mal vorstellen, da stehen wirklich, also ich glaube, Marie Antoinette ist bei ihrer ersten Geburt, glaube ich, fast ohnmächtig geworden. Hast du irgendwie, ich glaube, 200 Leute in einem Raum. Sie hat dann keine Luft mehr bekommen, weil da gab es ja keine Klimaanlage und nichts. Sie haben Fenster geöffnet. Und die sind da alle wirklich nah an sie rangegangen, zu gucken, oh, was passiert denn da jetzt? Ich meine, stellt euch das mal vor. Das war damals gang und gäbe, um zu gucken, kommt dann jetzt der lang ersehnte Thronfolger, also eine Geburt, der alle beiwohnen. Das ist schon wirklich
Kreissaal so. Ultras.
Ist wirklich so, ja. Dann
geklatscht
ja.
oder gebuht. Ja,
genau, ja, man war da ganz gebannt. Also deshalb,
verrückt, ja gut.
Deshalb habe ich das Schlafzimmer angesprochen. Ne? Also ja, gut, da ist wahrscheinlich auch viel passiert mit den Mätressen, aber.
Ja klar, na gut, aber sind ja Dinge, mit denen du dich so einfach jetzt auch im Alltag gar nicht beschäftigst oder auch im Geschichtsunterricht nicht oder so. Aber so diese Dinge, die, wie du schon sagst, für uns heutzutage so wahnsinnig selbstverständlich sind. Und auf der anderen Seite musst du auch, wenn du heutzutage auf einer Insel hochschwanger bist, irgendwie so viele Geburtenstationen, wie mittlerweile geschlossen wurden,
genau.
musst du auch erstmal gucken, dass du irgendwo hinkommst.
Stimmt, es ist ja etwas Natürliches, aber trotzdem finde ich dann zu intim, als dass das wirklich so ein Happening.
Wobei ich wirklich ganz viele Leute kenne, die mittlerweile sagen, wir müssten, es wäre schön, wieder einen Trend zu Hausgeburten zu haben.
Ja.
Wie die halt sagen, das können wir doch, alles doch möglich. Also natürlich geht es da um medizinische Sicherheit und so. Das steht ja völlig außer Frage. Aber dass viele sagen, es bräuchten doch gar nicht alle immer weit weg ins Krankenhaus zu fahren oder sowas.
Ja.
Da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner für. Wir haben
ich auch nicht. Meine Cousine ist Hebamme. Die könnten mir das ein bisschen besser.
Ruf doch mal kurz an.
Inga.
Wir schalten sie mal kurz dazu. Liebe Grüße. Ja.
Ist auch nicht mehr so viele. Das ist auch schwierig geworden.
Auch wirklich nicht leicht.
Ja.
Und dann hast du unseren Bundeskanzler, der bei den letzten Bürgerdialogen auch von Hebammen unter anderem angesprochen wurde, auf die Veränderungen, die da auch gerade in der Vergütung und überhaupt so ein Hebammengesetz und sowas da alles geändert und verabschiedet wurde. Und er dann da steht und einfach sagt, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich verspreche Ihnen hiermit, ich beschäftige mich damit. Es ist ein schwieriges Thema.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber du hast ja zumindest, soweit ich weiß, jetzt auch mit Hebammen noch nichts zu tun
gehabt. Nee, genau. Also ich bin 43, ich weiß jetzt nicht, ob...
Ich hatte gerade gelesen von einer 50-Jährigen, die Drillinge geboren hat.
Ja, aber da frage ich mich, ist das dann noch ganz komplett natürlich passiert oder hat sie Eizellen einfrieren lassen?
So, ich habe nur die Überschrift gelesen, in dem Fall kann ich es dir nicht sagen, aber meine Frau Lena ist ja Expertin im Thema Kinderwunsch.
Genau, Mama-Podcast.
Genau, Sehnsucht Mama ist ihr Podcast und wir haben ja selber eine lange Kinderwunschreise hinter uns und Lena sagt auch, also es gibt eine bestimmte prozentuelle Anzahl, die ist sehr hoch, wo das dann eben nicht auf natürlichem Wege passiert, aber es gibt diese Fälle ab und an immer wieder mal noch und die Frage ist ja dann eigentlich eher dann auch, möchte man das? Also möchte man, guck mal, wir haben die Kleine ja auch bekommen, da waren wir beide schon über 40 und ich mache mir natürlich auch Gedanken darüber.
Wie alt seid ihr gewesen? Genau.
Jetzt 3 Jahre zurück, also ich 41, Lena 42. Und natürlich stellt man sich da die Frage, ob man, wenn die Kleine eingeschult wird, dann die Leute kommen und sich fragen, warum sie ihre Großeltern und nicht ihre Eltern mitgebracht hat.
Nee, aber ich finde, also das finde ich, das geht wirklich noch. Also guck mal, mein Vater ist 40 gewesen, als ich auf die Welt kam. Also
Das ist immer, wie immer, ist das, glaube ich, eine Frage der Herangehensweise und der Einstellung zu der Sache. Ich fühle mich ja auch als junger Papa, auch wenn ich nicht viel machen kann, ne? Aber diese Bindung zwischen uns, die definiert sich ja nicht über das Alter oder über das, was ich jetzt gerade kann oder was ich nicht kann. Aber also du musst die Frage nicht beantworten, wenn dir das zu indiskret ist, aber war Mama werden denn mal Thema für dich? War das mal Wunsch oder hast du das irgendwann ad acta gelegt? Oder?
Doch, war tatsächlich Wunsch. Also es hat sich immer verändert irgendwie. Ich habe als Kind sind wir auch immer ganz viel mit Kindern unterwegs gewesen. Wir haben Kinder abgeholt. Ich habe sogar mal Praktikum gemacht in der Kinderklinik, auch im Kindergarten.
Ja.
Also ich bin immer gerne von Kindern umgeben gewesen. Aber mein Leben war wirklich zu unstet. Mein Leben war wirklich zu unstet und ich wollte immer gerne Kinder haben, aber ich habe mir selbst auch immer gesagt, nicht um meiner selbst willen, nicht um mich selbst oder mein Leben selbst zu erweitern, weil viele ja auch einfach nicht allein sein wollen oder einfach eine Aufgabe brauchen.
Ja.
Für mich war die Motivation, nur ein Kind in die Welt zu setzen, wenn ich wirklich mindestens zu 90% davon ausgehen kann, dass es das Kind gut haben wird, dass das abgesichert ist in jeder Hinsicht und einfach auch eine gewisse Form von Sicherheit hat. Und dadurch, dass ich aber einfach so viel unterwegs gewesen bin, hat sich das nie ergeben. Es ist auch immer sehr viel passiert, so in dem Alter, wo ich es mir hätte vorstellen können, ist meine Mutter gestorben, das hat mich in eine tiefe Krise gestürzt, dann bin ich nach Frankfurt gegangen, dann bin ich ich habe lange gebraucht, um mich überhaupt dann wieder zu sammeln und zu finden, dann war ich lange Zeit auf einem Schiff, dann war ich in Hamburg, dann in Hannover, also es ist immer sehr viel passiert. Heute frage ich mich aber auch, war der Wunsch wirklich so groß, weil viele Frauen, viele Mütter setzen sich dann über all das hinweg, ne? Ich kann es gar nicht wirklich beantworten. Ne? Also ich kann mir schon manchmal vorstellen, dass man das irgendwann wirklich bedauert. Davor habe ich ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Also ich bin jetzt fein damit, aber natürlich habe ich Angst davor, dass es dann irgendwann in mir lauter wird oder die Stimmen lauter werden, die sagen so, hättest du mal. Ne? Ja. Weil ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich sagen, Kinder, hau mir ab. Nö, ich stehe dazu. Ich hätte gerne welche gehabt, denke aber, dass das einfach zu spät ist und hoffe, dass ich weiterhin damit fein sein kann und mich über meine Nichten und Neffen freuen kann.
Also erstmal vielen Dank, dass du das so offen mit uns teilst.
Ja,
das ist was total Persönliches und sehr, sehr Privates. Und das hätte mich natürlich noch interessiert, ob du Angst davor hast, dass du das vielleicht irgendwann mal bedauerst, weil ich glaube, viele kinderlose Mütter, ob sie gewollt haben oder nicht, spielt vielleicht aus der Erfahrung manchmal gar keine so große Rolle. Aber kommen irgendwann, glaube ich, schon, nicht alle, aber viele an den Punkt, an dem sie sich zumindest Gedanken darüber machen, was wäre jetzt, wenn? Klar. Wenn ich jetzt eine Tochter oder einen Sohn hätte oder so.
Na, gerade wenn das so als Kind bekommt man ja die Idee vom Leben eingepflanzt oder man denkt sich nur, wie das Leben später mal aussehen könnte. Und dazu gehört in den meisten Fällen ja tatsächlich dann, ne? Haus, Hof, Hund, Kinder und so weiter und so fort. Aber das Leben spielt manchmal anders und da muss man sich da so...
Und ich finde es auch gut, wenn du da so nach Bauchgefühl gehst und wenn man dann da auch einfach eine klare Kante für sich einfach zeigt und einfach sagt, naja gut, ich muss ja jetzt keiner gesellschaftlichen Erwartungshaltung gerecht werden.
Aber das finde ich aber trotzdem manchmal schwierig. Also ich finde es toll, dass du da so sensibel reagierst, aber viele sind tatsächlich einfach übergriffig. Ich hatte letztens eine Besuchergruppe auch beim NDR.
Ja.
Kann man ja ganz normal buchen.
Ja. Kann man sich mal das Funkhaus angucken und ins Studio rein.
Und die Sendung, genau. Und da hatte ich auch eine Besuchergruppe und da fragte mich ein Herr so einfach so, ja und, Oma, haben Sie schon Kinder? Vor allem schon, ich bin 43. Warum denn nicht? Na, ich frage den doch auch nicht, seit wann er sterilisiert ist. Und
was macht denn eigentlich Ihre Prostata?
Also das finde ich dann manchmal ein bisschen blöd, weil ich kann damit ganz gut umgehen, aber es gibt ja auch Menschen, nur wie zum Beispiel auch oder wie bei euch, dass das einfach eine lange Geschichte gewesen ist, wo das einfach, wo man da einfach einen ganz sensiblen Nerv dann trifft. Also es gibt einfach Dinge, die sollte man einfach so nicht ansprechen. Also ich finde schon, dass man fragen kann, ne, ob man Kinder hat, aber es gibt einfach Dinge, ja, warum denn nicht? Und also das dann, ja. Ich stell dir mal vor, ich hätte Fehlgeburten gehabt. So, was ist das? Also ja, ich meine, das ist ganz nicht
das
schön.
Das ist ja ein Thema, mit dem wir ja auch zu tun hatten. Also wir hatten ja 6 Fehlgeburten, bevor dann die Kleine endlich kam. Und ich glaube, es ist völlig egal, in welcher Phase du deines Lebens dich befindest, egal mit welchem Thema du zu tun hast. Es ist einfach ein Stück weit gerade auch vielleicht ein bisschen der Zeitgeist, dass die Leute meinen, überall nicht nur ihren Senf dazu geben zu müssen, sondern das auch bewerten zu müssen. Mhm. Also dass die Leute meinen, dass ihre Meinung in dem Moment einfach wichtig ist, ja, und dass wir auch ja oft nicht mehr über Fakten sprechen, sondern über Meinungen. Die Leute stellen sich hin und sagen, 1 und 1 ist 3 und das ist meine Meinung, Punkt, ja, so. Ja. Und das hast du in so vielen Lebensbereichen, aber ich glaube, dass es selten irgendwo so sensibel ist wie beim Thema Kinderwunsch.
Total.
Weil ich sag dann immer, ich habe das zu Lena auch ein paar Mal schon gesagt, wie schön war die Zeit, als wir nur 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland hatten. Jetzt hast du mittlerweile auch Geburtsexperten, Kinderwunschexperten, Impfexperten, ja, Wirtschaftsexperten, du hast in jedem Bereich hast du 80 Millionen Experten, ja, die irgendwie was dazu zu sagen haben. Und ich glaube, es spielt nicht mal eine Rolle, ob du schwanger bist, ob du nicht schwanger bist. Die Leute finden immer irgendwas, wo sie dich dann fragen, warum oder es irgendwie besser wissen.
Ja, ja,
das ist genauso wie ungefragte Erziehungsratschläge oder so andere Themen, wo man einfach einerseits sich abhärten muss und auf der anderen Seite finde ich, ist es völlig in Ordnung, wenn man zwischendurch dann einfach mal eine Grenze zieht und einfach sagt, okay, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Das ist nämlich mein Herz.
Ja.
Mein Herz, ja, und mein Leben. Und du hast meine Gefühlswelt nicht zu bewerten oder zu beurteilen, sogar im schlimmsten Fall vielleicht. Und das finde ich so schade. Ich finde, da haben wir noch wieder echt Luft nach oben gerade.
Ja, aber es ist im Netz ja ohnehin schwierig. Klar. Also gerade, ich finde es ja toll, wenn man so offen darüber reden kann. Aber wer sich öffnet, der bietet natürlich auch oft Angriffsfläche. Ne? Das hast du gerade im Netz, ne? Also heutzutage verstecken sich viele hinter Anonymität. Haben wir auch im Radio natürlich auch immer mal wieder erlebt. Das gehört natürlich auch dazu, dass du dann ungefiltert auch Kommentare bekommst. Ich hoffe, dass es dir nie passiert beim Podcast, ne? Aber wahrscheinlich auch, ne, dass man immer irgendwelche ungeliebten Menschen
was hat. Ja, so absurd ist, ne, weil die Leute sind ja nicht dazu gezwungen, das zu hören.
Mhm,
so, ja, ne? Die können ja einfach was anderes hören oder abschalten oder sonst irgendwas. Aber auch ich habe da die Tage tatsächlich ein Instagram-Video zu gemacht, weil ich einfach mein Statement dazu abgeben wollte, weil es auch in meiner Situation zu der Öffentlichkeitsarbeit, die ich mache, immer wieder Kommentare und Menschen gibt. Es sind zwar ganz, ganz wenige, aber es kommt häufiger vor, dass es Menschen gibt, die sich beschweren und denen das nicht passt, was ich mache, wie ich es mache, was ich sage, wie ich es sage. Und wo ich dann auch immer sage, hey, das geht euch einfach gar nichts an. Ich muss das hier nicht machen.
Genau.
Das ist freiwillig.
Ich mach das nicht für euch.
Und genau, jeder kann ja seine Meinung haben, aber da gibt es auch den schönen Satz, wenn du nichts Positives oder Schönes beizutragen hast,
halt einfach ein Sabbel.
So. Und du hast vollkommen recht, ne? Klar, könnte man mir auch vorwerfen mit der Öffentlichkeitsarbeit oder uns als Radiomoderatoren, die in der Öffentlichkeit stehen, wer sich in die Gefahr begibt, der kommt darin um, jetzt mal überbohrend, aber was wäre denn die Konsequenz? Die Konsequenz wäre es, nicht zu machen.
Aber
und dann hätten die Doofen doch gewonnen.
Und man
schade wäre das?
Und man kann es ohnehin niemandem recht machen. Das ist wie mit dem Essen. Ne? Der eine mag es ein bisschen pfiffiger, der andere mag es halt eben ein bisschen fader. Also das wird man nie schaffen. Ansonsten, und das sage ich dann auch immer, wenn ich weiß auch, dass ich sehr polarisiere mit meiner Stimme, das ist auch heute noch so, versuche ich dann Make-up-Hötten auch nur beizubringen, dass ansonsten die Alternative wäre eine KI, also einfach eine Computerstimme, die man sich dann einstellen kann. Wahrscheinlich wird das tatsächlich irgendwann so kommen. Aber es ist ja noch schön, wenn wir wirklich noch natürliche Menschen haben, ne, die auch mal mit Fehlern zu anderen sprechen.
Ja, und wie langweilig ist das denn, wenn einfach alles immer aalglatt ist?
Wenn ja nichts mehr zu tun dann.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann haben die Leute nämlich nichts mehr, worüber sie sich beschweren könnten und dann fangen sie auch wieder an zu meckern.
Ja, aber es ist schon erstaunlich. Ne? Also ich glaube, das prallt an niemandem ab. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, welcher Motivationstrainer das war, was, wenn Jessen oder Matthias Herzog, einer erzählte mir jedenfalls mal, dass selbst wenn du 100 Kommentare hast und von denen sind 99 super und du hast einen Blöden dabei, dann wiegt der aber so schwer wie 60.
Witzig,
ne?
Das sind auch meine Worte. Yes. Ich schleppe das tagelang mit mir rum dann.
Ja, ja.
Aber ich sag jetzt mal so, das macht ja dann nochmal, finde ich, einen Unterschied auch noch. Wenn wir mal über deine Musik sprechen, finde ich immer, ob ich das jetzt als Radiomoderator mache und jemand findet jetzt vielleicht meine Moderation doof oder klar, meine Stimme polarisiert vielleicht dann auch irgendwie, aber Musik ist ja nochmal was anderes, vor allem wenn du wirklich persönliche Erfahrung verarbeitest, wenn du da eigenes Herz und Gefühle wirklich viel mit reingibst, das wiegt doch nochmal schwerer, oder?
Ja, also besonders bei wirklich sehr gefühlvollen Songs, bei denen man wirklich das Innere nach außen kehrt. Also
ja.
Ich sag mal, bei gefälligen Songs, die jetzt nicht ganz so viel Seele haben, da ist es okay. Ne? Da kann auch jemand sagen, ach Mensch, irgendwie fehlt mir vielleicht der Dampf. Aber es gibt ja wirklich sehr tiefsinnige Lieder, die ich besonders vor 10 Jahren geschrieben habe. Und wenn dann jemand schreibt, so, oh, Heulsuse oder keine Ahnung, ist das jetzt hier für die Nervenheilanstalt oder was auch immer.
Das ist auch wenn das nur gemein.
Also genau, gerade wenn es um den Tod meiner Mutter geht.
Ich wollte
gerade
fragen,
also das ist wirklich, also sorry, den möchte ich am liebsten dann wirklich mit dem Stiefel sonst vorhin
treten. Und das ist noch die harmlose Variante, finde ich.
Bin ich ganz offen, ne? Also das sind das sind ja Menschen, mit denen hat man normalerweise nichts zu tun und macht das, um anderen zu helfen. Mhm. Aber mittlerweile habe ich wirklich, also es gab Zeiten, da war das wirklich auch nicht einfach, aber es macht, wie du ja auch oft von dir erzählt hast, Pascal, in den meisten Fällen bestenfalls ja auch härter. Ne? Man lernt, damit umzugehen. Und also man gibt ja immer das, was man hat. Und Menschen, die ganz viel Hass geben, tragen das meist dann auch so in sich. Ne? Das ist.
Jetzt wollte ich gerade was sagen, hab den Faden verloren.
Ist doch nicht schlimm.
Auch ein schönes Beispiel für Brain Fog, was ja viele kennen, wobei, das hatte ich auch vorher schon, muss ich ehrlich gestehen.
Brain Fog kenne ich, also das habe ich ja schon seit 43 Jahren.
Man geht in die Küche und weiß gar nicht mehr, was man da...
Ja, oder packt den Schlüssel in den Kühlschrank, habe ich auch schon alles
erlebt. Man da wollte, ja. Aber ich finde das, ich finde das so gemein einfach, dass du gehst ja als Künstlerin hin und packst dein Innerstes, wie du gerade so schön gesagt hast, nach außen, schreibst einen Song, verarbeitest dadurch auch den frühen Tod deiner Mutter, muss man ja sagen. Das weiß ich vor allem, weil du dich auch mit Lena ab und an ausgetauscht hast. Die ein ähnliches Schicksal leider.
Haben wir auch wirklich, haben wir eben auch unsere Verbindung auch her. Ne? Das, wenn sowas schnell dann tief geht, also da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das so mit Lena auch damals so mit ihr besprechen konnte. Ja.
Und dass dann, wenn dann Menschen anfangen, darauf rumzutrampeln, ist das halt, finde ich, so mit das Mieseste und Gemeinste, was man eigentlich machen kann. Irgendwie. Und da frage ich mich dann immer bei den Leuten, weil du das gerade auch so angesprochen hast, und auch im Thema Politik einfach gerade, ne, wenn die Leute mit Hass und Hetze unterwegs sind. Ich würde am liebsten zu den Menschen hingehen und fragen, was fehlt dir denn eigentlich?
Ja, aber genau das ist ein guter Punkt. Das ist ja das, was ich auch damit sagen wollte. Es ist wie im Auto, wenn dich jemand schneidet, der in sich ruht, oder nee, du wirst geschnitten und du ruhst komplett in dir, dann, nee, jetzt guck mal, jetzt immer nur, das musst du bitte schneiden, bitte schneiden.
Nö, ich finde, das passt ganz gut zu deinen Führerscheinprüfungen.
Oh Gott. Nein, was ich sagen wollte ist, du kannst selbst jemanden schneiden aus Versehen und wenn es jemandem passiert, der in sich ruht und freundlich ist, der sagt dann auch, ja komm, alles klar. Aber wenn jemand schon so wütend ist oder vielleicht auch einfach unzufrieden ist in seinem Leben, dann wird er dir den F-Finger zeigen, wild rumgestikulieren. Also die meisten, die wirklich aufbrausend sind, ja, denen fehlt wahrscheinlich wirklich irgendetwas, ja.
Und das Spannende an der Sache ist ja auch aus entwicklungspsychologischer Sicht sozusagen, dass gerade Menschen, denen sowas widerfahren ist, vielleicht in ihrer Kindheit, die viel mit auch so Glaubenssätzen zu kämpfen hatten, so statt es weiterzugeben, hätten sie die Möglichkeit, jetzt dieses Trauma aufzulösen eigentlich und es nicht einfach unhinterfragt weiterzugeben. Ich weiß, dass das eine echt harte Nummer ist und dass das immer wehtut, da hinzugucken bei diesen Sachen.
Ja.
Aber da kann man so viel mit verändern.
Aber man muss es, du sagst es, man muss es erstmal wollen. Ne? Man muss erstmal selber darauf kommen und das tatsächlich eben auch ändern wollen. Das ist es eben, ja.
Hat denn der frühe Tod deiner Ma deine Sicht aufs Leben, auf die Dinge komplett verändert? Bist du seitdem ein anderer Mensch? Also ich kenne es ja, wie gesagt, von Lena und weiß, was das mit ihr gemacht hat.
Ja.
Wie fühlt sich das für dich an?
Naja, also da entschuldige ich mich jetzt schon wieder quasi im Vorwege, was eigentlich auch Quatsch ist, weil du sagst früh, also das ist ja mit 26, also ich bin 26 gewesen, sie war 63 und natürlich gibt es jetzt auch einige, die zuhören und sich sagen, ach ne, bei mir war das schon viel früher. Gar keine Frage, ja, waren wir uns auch vorhin einig. Bei jedem geht es immer schlimmer, aber jeder hat ja seine eigene Geschichte und seine seinen eigenen Schmerz und das war eben ganz, ganz plötzlich. Und also es hat meine Sicht auf die Dinge geändert, dahingehend, dass ich ja einfach wahrscheinlich bewusster lebe, aber direkt danach bin ich wirklich in ein tiefes Loch gestürzt. Also das gebe ich ganz offen zu. So viel zum Thema auch unstet sein und sich selbst nicht finden. Ja. In der Zeit wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, selbst ein Kind großzuziehen, so, ne? weil ich da einfach, also das war eine Zeit, in der ich wirklich Panikattacken hatte, Angststörung, depressive, ich hatte eine Depression damals, das kann ich, da stehe ich auch zu, aber ich versuche Dinge wirklich positiv zu sehen, das hat meine Mutter auch immer schon, die war sehr, sehr christlich, also ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, das hat ihr hat es persönlich Kraft gegeben, so, ja, das ist ja auch in Ordnung, jeder soll das für sich praktizieren oder was auch immer in Frieden, was er möchte, wenn er damit glücklich ist. Und das hat ihr Halt gegeben. Und sie hat in allem immer das Positive gesehen. Und das versuche ich einfach dann eben auch so weiterzugeben. Ne? Ich
wollte gerade sagen, und genau auf dieser
Ebene. Bring Freundlichkeit in die Welt.
Ja, und insofern auch mit dieser Wertevermittlung und diesem Werte-Weiterleben lebt auch sie in dir weiter.
Ja, das hat sie auch ganz oft gesagt. Ganz komisch, sie hatte kurz vor ihrem Tod, hatte sie genau das vorm Spiegel gesagt. Ich weiß nicht, ob sie da eine Vorahnung hatte, aber also wir standen vorm Spiegel und da sagte sie, egal was ist, ich lebe immer in dir weiter. Und das war zwei Monate vorher. Also es ist echt ganz krass. Also sie hatte schon Schmerzen, ne? Also sie hatte schon Schmerzen im Arm, im Rücken. Das waren Symptome für den Herzinfarkt, den sie dann später hatte. Aber ja, manchmal spürt man das. Und trotzdem, da bin ich natürlich heute noch ganz traurig, wenn ich daran denke. Aber es ist ja genau so. Oder man ist ja die Symbiose aus Mutti und Vati und
ja, wir haben alle voneinander den Rest unseres Lebens Zellen in unserem Körper, das weiß man ja mittlerweile. Und ich meine, jetzt könnte ich anfangen mit Quantenverschränkungen und was weiß ich nicht allem, was man mittlerweile auch weiß, wo viele sagen würden, oder wir wissen mittlerweile Dinge wissenschaftlich, wo bis vor ein paar Jahren viele gesagt hätten, das ist esoterischer Quatsch oder spiritueller Quatsch.
In 30 Jahren, pass auf, wenn man jetzt noch sagt Quatsch,
ja, ist so.
Können wir also in 30 Jahren, okay, ich denke mal eben an Lena und gleich kommt sie rein.
Genau, so ungefähr. Aber genau diese Dinge. Ich finde, was halt wichtig ist, ist, dass man sich neugierig für solche Ebenen einfach irgendwie öffnen darf, ruhig. Und dass man sich natürlich nicht jeden Quatsch erzählen lassen soll und auch nicht allen Blödsinn glauben sollte sozusagen, aber sich für viele Dinge zu öffnen, ist auch einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, DNA dieses Podcasts hier. Ich habe ja auch schon an Themen alles gehabt. Ich hatte einen Jenseitsforscher hier, ich hatte einen UFO-Experten hier. Viele verschiedene gesellschaftsrelevante Themen, wo man sagen würde, das geht eher in die Spinnerecke oder so. Aber das war mir als Journalist auch immer wichtig, irgendwie neugierig zu bleiben. Und in dem Fall ist es ja nochmal zusätzlich eine Ebene mehr, nämlich die emotionale, die Gefühlsebene, die du hast, die dir sowieso keiner nehmen kann und in der du auf ewig verbunden bist mit deiner Mutter.
Ja,
diese Trennung wird nie passieren.
Oh, das hast du schön gesagt.
Das ist, aber auch da, ne? Ich glaube ja sowieso, ich bin übrigens nicht christlich erzogen, beziehungsweise klar, ich bin getauft und zur Kommunion gegangen, aber ich kann mit Kirche als Institution nicht viel anfangen, durch die ganzen letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Arbeit an der Basis, Gemeindearbeit und so weiter, super wichtig und top. Da möchte ich niemandem auf den Chips treten.
Genau, also ich bin damals immer zum Kindergottesdienst und in den Kinderchor gegangen, in das Kinderzeltlager oder Jugendzeltlager. Also das waren die Highlights so in meiner Kindheit. Na, dafür bin ich auch schon dankbar, muss ich sagen.
Und darüber definiert sich am Ende dann ja auch Glaube. Das ist das, was du eben ja schon angeschnitten hast. Das kann ja für jeden total individuell sein, welchen Namen ich dem Kind dann gebe. Ob ich das Gott nenne, ob ich das Allah nenne oder ob ich das Flipper, das Universum nenne oder das fliegende Spaghetti-Monster, was auch
rosa
immer.
Und blauer Elefant.
So, genau. Das spielt am Ende keine Rolle, sondern du brauchst ein Gefühl dazu.
Ja.
Im besten Fall ein gutes Gefühl. Und mein Gefühl mittlerweile ist, dass wir auf verschiedenen Ebenen so oder so alle irgendwie miteinander verbunden sind. So, völlig unabhängig von Esoterik oder Spiritualität oder Glaube oder sonst irgendwas, sondern wir wissen mittlerweile auch aus der Quantenphysik so viel und wir wissen ja überhaupt nicht, was ist denn Bewusstsein zum Beispiel oder so. Und deswegen glaube ich, dass wir auf die eine oder andere Art sowieso alle miteinander verbunden sind und deswegen diese Verbindung niemals abreißt.
One Love.
Superschön, ja. Eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja, oder?
Finde ich.
Komm.
Und In dem Fall kommt jetzt auch noch das oben drauf. Du weißt ja von mir, dass ich Hobbyastronom bin, ganz begeisterter und ihr kennt das alles schon, aber es passt jetzt einfach wahnsinnig gut dazu, denn jeder, der hier zu mir in den Podcast kommt, bekommt ja von mir ein Andenken. Und das passt natürlich bei mir mit dazu. Auch du bekommst ein Meteoritengeschenk.
Oh, danke schön. Ich muss das jetzt weit weghalten, weil ich werde langsam, also ich bin...
Alterssichtig?
Ja.
Da können wir uns, darüber können wir noch eine eigene Podcast-Folge
machen. Ja, ich habe meinen Vater früher immer ausgelacht, wenn er den hier die Texte weit weggehalten hat und jetzt ist es soweit bei mir. Schön, aber ich kann es lesen. Meteorit, guck mal, das kann ich jetzt nicht mehr lesen. Das
ist ein Eisenmeteorit und der ist in Chile gefunden worden, wie viele dieser Meteoriten, aber es sind ja alles Unikate, das gibt es nur ein einziges Mal im Universum und der war vorher 4,5 Milliarden Jahre im All unterwegs.
Hammer.
Und das sind diese Dimensionen, die finde ich immer wieder mindblowing. Und das ist das, was auch bei mir zum Thema Verbundenheit hochkommt. Einfach dieses, das ist so groß da draußen alles. Und wir sind aber Teil davon.
Mhm.
Wir sind Teil dieser Geschichte irgendwie. Und deswegen fühle ich mich oft dem auch so verbunden. Und habe deswegen gedacht, ich mache das als Präsent in diesem Podcast statt irgendwelcher Präsentkörbe.
Und du hast von mir, ne? Du hast von mir auch noch was bekommen.
Ja, aber du hast es mir vorhin schon vorher gezeigt, aber du hast es bei dir liegen. Das wollen wir euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Wir müssen jetzt natürlich auch an die denken, die nicht gucken, sondern auch hören.
Also danke für diesen schönen Stein. Ich freue mich.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, er erinnert dich.
Ja, aber hallo.
An diese Podcast-Folge.
4,5 Milliarden Jahre. Echt Wahnsinn. Bam.
Ja, mehr als wir beide zusammen. So, Kaya hat mir, das hat sie mir vorhin schon gezeigt, hat mir zwei CDs von sich mitgebracht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr könnt das ja jetzt, glaube ich, sehen. Ne? Eine von den beiden CDs ist schon was älter.
Ah!
Ich hätte Kaya auf dem Album hier, ich guck mal, dass ich nicht drauf fasse. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte Kaya nicht erkannt. Ach, hier hinten bist du ja auch drauf.
Ja, ja.
Nee, wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
Ich glaube, ein bisschen klein, ne?
Ja, aber sonst zoome ich euch das irgendwie dann nochmal ran oder so. Fängst du an zu füßeln?
Ich hab fast gedacht, wessen Bein ist das denn?
Ich hatte gerade Kajas Fuß am Knie. Kamera ist ja gleich aus. Es ist so ein Thema, was wir vorhin auch schon kurz hatten. Ja. Ne? Die wenigsten sind vorher im Bett gefilmt worden. Also von daher. Erzähl kurz was zu den beiden CDs. Warum hast du die mitgebracht?
Die habe ich mitgebracht, weil ich dachte, Mensch, das wäre eigentlich so das schönste Andenken. Musik von mir hier eben mit meinem Song Nordlichter und einigen anderen Küstensongs. Und damals hatte ich mal einen Plattenvertrag bei Warner. Mhm. Es ist aber nie zur Veröffentlichung gekommen. Ich weiß gar nicht warum. Wir waren uns damals nicht einig. Ja. Aber es wurden eben diese EPs mit fünf Songs, genau, wurden damals produziert, sind nie veröffentlicht, also sind quasi auch Raritäten. Und darauf auch zum Beispiel Ich will dich nicht verlieren von Johannes Oerding, aber ich habe den Song vor Johannes damals schon gesungen, weil damals haben nämlich noch andere Schreiber für die Künstler Songs geschrieben und ich habe den Song quasi vor Johannes schon mal eingesungen, aber Johannes ist damit dann berühmt geworden, also er ist ja schon vorher recht bekannt gewesen, aber hat das eben bei Ina Müller gesungen. Das war so einer seiner... Das
finde ich ein bisschen frech, ehrlich gesagt.
Ja, nee, damit aber kann ich gut umgehen, wirklich. Es ist ja wirklich ein schöner Song und es ist ja nicht mein Song, ne?
Nee, ich weiß, aber ich wette, Johannes hat den bei dir gehört und sich dann gesagt, mach ich gerne.
Genau. So, ja. Es gibt den aber auch nicht nur auf der CD, sondern ich habe ihn tatsächlich auch veröffentlicht. Also wer mal hören mag bei Spotify und Co. Ich will dich nicht verlieren von mir. Gibt's da auch.
Super. Sowieso grundsätzlich. Ich verlinke alle von Kajas Kanälen in den Beschreibungen natürlich.
Sehr
also
lieb,
Instagram und Co. So oder so alles, damit ihr mal gucken und hören könnt. Und Dann sage ich einfach Dankeschön.
Ich habe zu Dank,
dass du hier gewesen bist, dass du dich dazugelegt hast, dass du das Projekt unterstützt, dass du so unglaublich offen und ehrlich gewesen bist. Das finde ich überhaupt nicht selbstverständlich, dass du uns an deinen Gefühlen und Gedanken hast teilhaben lassen. Und ich hoffe einfach, dass wir uns jetzt nicht wieder 2,5 Jahre nicht sehen.
Ich komme bald mal so vorbei.
Ja, und ich auch gerade gemerkt habe einfach, dass wir wahrscheinlich noch sehr viel länger hätten quatschen können.
Ich glaube auch. Es war ja auf Sendung nie anders.
Nee, deswegen, wir haben gerade zu Beginn ja schon mal gesagt, wenn wir diese Übergabegespräche hatten von Sendung zu Sendung, da hätten wir die Podcast-Zeit brauchen können.
Ganz gut. Stimmt.
Insofern, also mein Bett steht immer für dich offen.
Okay.
Sozusagen.
Ich komme mal zurück.
Für Podcast-Gespräche. Das schiebe ich noch kurz so hinterher. Nein, grundsätzlich, das ist ja klar. Und ich wünsche dir vor allem alles Liebe und Gute weiter. Viel Erfolg mit deiner Musik, aber mit deiner Moderation. Viel Spaß vor allem. Und bestell vor allem an alle ganz liebe Grüße.
Richtig aus. Hoffe, dass es viele gesehen oder gehört haben. Pascal, alles Gute dir. Dankeschön.
Dankeschön. Euch auch alles Liebe. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gut unterhalten gefühlt und habt Spaß gehabt, wie ich das hier hatte, wie wir das hier hatten. Wenn ihr von Kaya noch nichts gehört habt, unbedingt anhören. Wie gesagt, ich verlinke alles. Könnt ihr super bequem reinklicken und ansonsten könnt ihr dieses Projekt natürlich auch weiter unterstützen, indem ihr liked, teilt, abonniert. Ihr könnt das Ganze auch finanziell unterstützen, damit ich das hier weitermachen kann, indem ihr zum Beispiel eine Kanalmitgliedschaft abschließt oder ich habe auch einen kleinen PayPal-Kaffeekasse-Link in der Beschreibung verlinkt. Also auch da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ansonsten, falls ihr auch betroffen sein solltet, wünsche ich euch einen möglichst stabilen und symptomfreien Tag und ansonsten freue ich mich einfach auf die nächste Folge mit euch. Tschüss, ihr
Tschüss.
Lieben.
Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.